Wir schlagen mal auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Und ich möchte heute nachtragen, was mir am Sonntag nicht mehr gelungen ist, weil mir die Zeit nämlich ausgegangen ist. Es gab einmal eine Zeit vor vielen Jahren, da habe ich durchaus anderthalb, zwei Stunden gepredigt. Lang, lang ist es her, würde ich euch nicht mehr zumuten. Denn vor allem, wenn du ein noch nicht so lang dabeier Christ bist, dann ist es unerträglich. Und was das Sitzfleisch nicht aushält, das kann der Geist dann auch nicht verkraften. Okay, es geht noch ein bisschen um den Sachverhalt, Bitterkeit und Vergebung und so. Wir haben vergangenen Sonntag festgestellt, dass ein Unterschied besteht zwischen Vergeben und Bitterkeit abwehren. Also Unterschied. Aber wenn du beleidigt bist, dann kann es sein, dass es dein Problem ist und nicht das Problem der Person, die dich beleidigt hat. Vielleicht weiß die Person gar nicht, dass sie dich beleidigt hat. Und du bist trotzdem sauer auf sie und trägst dich jetzt mit Gefühlen und Gedanken der Bitterkeit. Na, ich habe das mit dem Beispiel illustriert. In deiner Clique laden dich, hat jemand Geburtstag, alle werden eingeladen bis auf dich. Und jetzt bist du natürlich sauer auf die Person und kämpfst mit dir und weißt, du sollst ihr vergeben. Aber die Wahrheit ist, hör mal zu, dass du der Person überhaupt nichts zu vergeben hast. Sie hat nicht gegen dich gesündigt. Denn wer wen auf seinen Geburtstag einlädt, ist nicht dein Problem oder dein Bier, sondern es ist rein die Sache dieser anderen Person. Na, das sehen wir es also. Es hat mit Vergebung überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was mit Bitterkeit zu tun. Mit den Gefühlen, die wir Menschen alle viel zu gut kennen. Okay. Jetzt möchte ich auf folgenden Sachverhalt raus. Ich sage das schon mal ein bisschen vorbereitend. Es ist so, dass manchmal Leute tatsächlich gegen dich gesündigt haben oder sie wissen, dass sie Anstoß erregt haben gegen dich oder die gegenüber, für dich. Sie waren ein Skandal und ein Stolperstein für dich. Vielleicht haben sie nicht mal gesündigt, aber möglicherweise eben doch. Okay, die Person weiß also, dass sie gegen dich gesündigt hat. Jetzt denkt die Person menschlich. Sie geht nicht auf dich zu und sagt Entschuldigung. Was das Große wäre, das Christliche, macht sie aber nicht. Weil sie vielleicht gar kein Christ ist, diese Person. Was macht die jetzt also dann? Die Person fängt an, dich zu meiden und fängt an zu denken, dass du sie nicht magst. Es ist einfach ein Rückschluss. Ich habe die Person nicht eingeladen zu meinem Geburtstag, jetzt mag sie mich nicht mehr. Ihr könnt sehen, der eine ist bitter und der andere, der hat eine abwehrende Haltung, baut sich in ihm auf. Könnt ihr das sehen? Auf die Art und Weise haben wir also eine Trennung zwischen den beiden Herzen. Das ist natürlich echt bedauerlich. Die Sache ist jetzt, wenn es wirklich eine schlimme Tat war, du hast jemanden beklaut, zum Beispiel, oder jemand hat dich beklaut, wie auch immer, völlig egal. Auf jeden Fall ist es was Gravierendes. Bleiben wir mal bei der Rolle des Sünders. Okay, jemand tut also was, was nicht richtig ist, was schlecht ist. Dann denkt der jedes Mal, wenn er dich sieht, an sein Vergehen. Okay, und was dann passiert ist, dass er sich innerlich verhärtet, dass er geladen ist, wenn du schon auftauchst. Schau, deswegen gibt es einen Haufen Leute, denen der Goggelhorn steigt, wenn ein Christ in den Raum kommt. Die haben was gegen Gott, versteht ihr? Du bist jetzt ein Vertreter Gottes. In anderen Worten, Jesus lebt in dir und das merken die. Das spüren die, das ist eine geistige Qualität an dir. Die merken die und sofort reagieren die wie eine gestörte Person. Okay, das ist ganz eigenartig. Das dürft ihr nicht jetzt persönlich nehmen. Die Person, die ist nicht komisch dir gegenüber, sondern komisch Gott gegenüber, der in dir wohnt. Die Person kann aus ihrer Haut nicht raus, weil sie nämlich genau diesen Fehler gemacht hat. Sie hat gegen Gott gesündigt, hat es in ihrem Herzen sehr wohl gewusst, hat sich aber bei Gott nicht entschuldigt oder so. Sondern ist jetzt, hat sich gegenüber ihm verhärtet, okay? Hat jetzt gedacht, Gott ist gegen sie, diese Person. Und das hat dazu geführt, dass die Person Gott nicht mehr gemocht hat. Ein Haufen sogenannte Atheisten wissen ganz genau, dass es Gott gibt. Das ist überhaupt keine Frage bei denen. Nur sie wollen ihn nicht als Gott anerkennen. Okay, deswegen behaupten sie und schreiben Bücher, dass es Gott nicht gäbe. Das ist schon komplex bei manchen Leuten. Na, die nennen das der Gotteskomplex von Dawkins und wie sie alle heißen, diese Leute. In Wirklichkeit haben sie den Gotteskomplex. Ja, den Atheistenkomplex. Sie wollen sich gegen Gott wehren. So. Es ist nicht so, dass sie nicht an ihn glauben würden. Vielmehr wollen sie nichts mit ihm zu tun haben, weil sie denken, er ist sauer auf sie. Sie haben so oft gegen ihn gesündigt, dass sie denken, jetzt ist er so sauer auf mich. Jetzt habe ich nichts mehr zu gewinnen, wenn ich auf seine Seite komme. Und auf die Art und Weise entsteht ein Streit. So entstehen Nachbarschaftsstreite oder es entstehen Freundschaftsstreite und Verwandtschaftsstreit, versteht so. Die reden nicht miteinander, sondern die weichen sich aus, weil der eine denkt, der andere mag mich nicht mehr. Aufgrund von einem verkehrten und schlechten Verhalten. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Geheimnis menschlichen Zusammenlebens, wenn du das einmal erfasst hast. Jetzt ist uns dran gelegen, hört mal, dass wir diese Mauer, die zwischen uns und einem anderen ist, durchbrechen. Also, dass wir wieder zu dem kommen, dass da wieder eine klare Luft herrscht zwischen uns und dem. Dass wir uns in die Augen schauen können, wenn wir uns treffen und so weiter. Okay, jetzt kann ich also davon ausgehen, dass derjenige, der gegen mich gesündigt hat, derjenige, der mich beleidigt hat, über mich hergezogen hat, mich beklaut hat, was weiß ich was gemacht hat, mit meiner Frau geflirtet hat und all das Zeugs, ja, dass der nicht auf mich zugeht, weil er eben denkt, ich bin stocksauer auf ihn. So eben manche Menschen denken, Gott ist stocksauer auf sie. Okay, um das jetzt zu durchbrechen, müssen wir auf die Person zu einer gelegenen Zeit zugehen, und der Person einfach was Gutes tun, einfach aus dem Blauen heraus. Der Person, die denkt, dass du sie nicht magst, weil sie eben Schurkereien gegen dich getrieben hat, der tust du jetzt was Gutes. In dem Moment bringst du deren Verhärtung und das harte Weltbild und so weiter und dieses ganze eigenartige Beziehungskonstrukt, in dem die drin leben, ja, dass die Türen zu sind zwischen dir und denen, bringst du zum Einsturz, also im besten Fall. Wenn du auf jemanden zugehst und zu dem sagst, hey, hör mal zu, du schaust mich immer so grimmig an, keine Ahnung warum, aber hör mal, ich habe nichts gegen dich. Und wenn was ist, dann vergebe ich dir, ich vergebe dir. Oder wenn tatsächlich was jemand gegen dich getan hat und du weißt das, und der hat so diese Abwehrhaltung, dieses, und du gehst auf den zu und sagst, hey, ich vergebe dir. Ist okay, ich rechne dir deine Vergehung nicht zu. Dann kann es gut sein, dass diese Person innerlich ihre Herrlichkeit völlig verliert. Also nicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt innerlich zusammenbricht und dir um den Hals fällt, obwohl ich das auch schon erlebt habe, allen Ernstes. Kam mal jemand zu mir in meinem Büro, hat mich zusammengebrüllt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also es war jetzt nicht hier in dieser Gemeinde, es war woanders. In der Gemeinde ist es noch nicht passiert, zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern, vielleicht ist es passiert, aber ich kann mich nicht mehr erinnern dran. Aber an die Situation kann ich mich noch erinnern, das war nicht mein Büro, es war anderes, ich war da. Der kam rein, hat die Tür zugemacht und hat angefangen, mich zusammen zu brüllen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und ich stand bloß da und habe den einfach, also nicht wirklich angelächelt, aber ich habe ihm zumindest zu verstehen gegeben, dass ich jetzt hier nicht zurückbrüllen werde oder so. Der hat sich dann also ausgetobt. Nachdem er fertig war, habe ich ein paar besonnene Worte gesagt. Für das bin ich ja bekannt, ja. Und ruhig, ja. Und dann fängt er an zu flennen, hängt sich mir um den Hals und sagt, tut mir leid, Entschuldigung, ich hätte es gedacht, du brüllst zurück und machst dir auch einen Aufstand und so weiter. Versteht ihr, der hat sich innerlich, während er auf mich zukam oder schon im Auto, hat sich der innerlich gewappnet, ist immer heiser geworden, immer grimmiger, die Fäuste immer geballter, bis er dann vor mir stand und nochmal anders da konnte. Ja? Dann hat er gemerkt, alles gar nicht so wild hier. Mal abgesehen davon, dass ich nichts gemacht habe, was diese Klagen würdig gewesen wäre, mal abgesehen davon. Ich könnte euch sagen, was es war, aber es ist echt zu blöd, das mache ich jetzt nicht. Es ist nichts, überhaupt nichts Besonderes oder Großes oder irgendwie Eigenartiges gewesen. Irgendwas dem gerade nicht gepasst hat, weil es ihm nicht gepasst hat. Versteht ihr, das gibt es hier. Naja, auf jeden Fall war das tatsächlich so, dass der Herr seinerzeit dann zufrieden war. Bei dem war es dann, okay, gut, alles klar. Wir sind dann trotzdem nicht beste Freunde geworden, aber es lag weniger an mir als jetzt an dem, muss ich ehrlich sagen, weil er irgendwie echt für komplexe Haltung hatte mir gegenüber. Aber da kannst du nichts machen. Okay. Ist halt so, wie es ist und muss nicht jede Person, die du triffst, quasi einen Heiratsantrag machen. Ihr müsst nicht da jetzt zusammenleben miteinander die ganze Zeit und Geheimnisse austauschen, ist nicht der Fall. Okay, wir halten das jetzt einmal fest. Das ist der Punkt, auf den ich heute Abend raus will. Ist der, dass wenn jemand eine eigenartige Haltung dir gegenüber hat, dann beweist du ihm, dass du nichts gegen ihn hast. Kann gut sein, dass das diese Beziehung wieder repariert. Und dann ist alles wieder gut. Wisst ihr, ist euch bewusst, dass Gott in uns den Dienst der Versöhnung gelegt hat. nicht den Dienst der Verdammnis, wie im Alten Testament. Schaut, ihr kennt die Stadt Kapernaum, da hat Jesus einmal Haus gehabt, dort hat er gewohnt. Kapernaum hat in der Gemeinde gepredigt, hat die Tochter vom Jairus auferweckt, hat die blutflüssige Frau geheilt und so weiter. Also viele mächtige Dinge. Das war eine der wichtigsten Synagogen in der Gegend damals. Aber Kapernaum heißt auf Deutsch übersetzt das Grab des Nahum. Dort war der Prophet Nahum begraben. Die Kanzel von Jesus war quasi das Prophet vom Nahum. Das Grab vom Nahum. Was haben wir jetzt gesagt? Das Grab vom Nahum. Ihr müsst mal Nahum lesen. Nahum sind nur 2 Seiten ungefähr. Ey, da kracht die Schwarte, sag ich euch. Ja, da geht's Gericht und gnadenloses Gericht, verworfen sein. Speziell jetzt über die Assyrer spricht Gott ein Gericht aus, ja. Ninive werde ich zur Kloake machen quasi. Und dann die letzten, also das ist der Anfang, und die letzten Verse des Nahum-Buchs ist, weil du so ein edler Schuft warst und den ganzen Tag nichts anderes als Bußrat gemacht hast. Okay, so war das damals. Ja, der König von Assyrien, Ninive, ihr wisst es, da ist halt der Jona hingeschickt worden mal. Die waren böse Menschen, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Trübsal auf andere Menschen gebracht und Bedrängnis gebracht. Da hat Gott eines Tages mal einen Hammer fallen lassen. Er hat gesagt, Ninive wird nie mehr aufgebaut werden. Ninive ist heute eine Ruinenstadt und ist schon seit vielen Jahren, Jahrhunderten, mehr als 1000 Jahren, eine Ruinenstadt. Okay, das, was Gott gesagt hat, über Babylon hat er dasselbe gesagt. Es ist auch eine Ruinenstadt. Saddam Hussein wollte eine Brücke schlagen zwischen Nebukadnezar und sich selber. Hat aber nicht geklappt, er ist jetzt auch tot, genauso wie der Nebukadnezar. Und Babylon ist immer noch eine Ruinenstadt. Okay? Dort waren sogar im Irakkrieg die Amerikaner stationiert. Stell dir vor, du bist in Babylon stationiert. Da geht keine Bedrückung mehr aus von Babylon, wenn du dort bist mit deinen Soldaten. Ja. Nun gut, bloß am Nebengedanke. Im Alten Testament waren die also voller Gericht. Ja. Im Neuen Testament macht Gott es ein wenig anders. Er sagt, ja, es kommt auch Gericht. Gericht kommt, also unweigerlich. Der große weiße Thron wird eines Tages aufgestellt werden und Gott wird sich setzen und er wird die Menschen richten, die Lebenden und die Toten. Wird er machen und er wird alles, jede gute Tat und jede schlechte Tat, die du in deinem Leben jemals getan hast, und es ist völlig egal, ob du versucht hast, die gute Tat zu verbergen oder die schlechte, alles wird aufgedeckt werden und du wirst nackig vor Gott stehen. Okay, und zumindest die nicht geretteten Menschen werden das. Und das wird dann eine sehr interessante Situation sein. Da wird dann auch Gericht herrschen. Nur in dieser Zeit jetzt, bis Jesus wiederkommt, bis zu dieser Zeit des Throns, herrscht die Zeit der Gnade. Da rechnet Gott den Menschen ihre Sünden nicht zu, sondern er gibt ihnen jetzt die Möglichkeit, sich von ihren Sünden zu trennen. Und er hat in uns, in die Christen, nicht den Dienst der Verdammnis gelegt, dass wir die Menschen verdammen und mit ihren Sünden über den Kopf hauen, ganz, ganz interessant, sondern es heißt tatsächlich im im 2. Korinther Kapitel 5, ich denke Vers 21 um den Dreh, dass Gott in uns den Dienst der Versöhnung gelegt hat. Gott hat ihnen ihre Sünden, dass Gott ihnen ihre Sünden nicht zurechnet. Wir gehen also zu den Sündern hin und sagen, hey Gott, rechne dir deine Sünde nicht zu. Es kann jetzt sein, dass der Sünder sagt, juckt mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht. Oder es kann sein, dass er eben doch ein schlechtes Gewissen hat, schwer trägt an seiner Sünde. Und dass das für ihn die beste Botschaft aller Zeiten ist, dass er hört, hey Gott, rechnet mir meine Sünden nicht zu. In anderen Worten, er hat nichts gegen mich, ich bin okay mit ihm und er ist okay mit mir. Ich kann wieder eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Das ist phänomenal. Okay, ab Vers 18. Gott war in Christus, heißt sein Vers 19 jetzt, und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt und bittet, wir bitten für Christus oder an der Stelle Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Okay, wenn wir auf Gott zugehen und sagen, ja, ich will dich in meinem Leben haben, dann passiert das größte Wunder aller Zeiten, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Unser sündiges Herz wird von Neuem geboren und wir werden tatsächlich verändert. Wir ändern uns und sind neue Menschen, sind Kinder Gottes und plötzlich geht ein neues Zeitalter für uns an, als Menschen, als Personen. Das ist also ganz wunderbar. Und so ähnliche Auferstehungen können auch deine Beziehungen, die vielleicht zerrüttet sind bei manchen Leuten, erleben. wenn du bereit und in der Lage bist, der Person zu vergeben, auf die Person zuzugehen und ihr zu sagen, hey, ich habe nichts gegen dich. Dazu musst du natürlich auch wirklich nichts gegen diese Person haben. Wenn du mit Bitterkeit kämpfst, ja, dann ist vielleicht noch nicht so weit, dass du auf die Person zugehst. Dann musst du erst wissen und lernen und anfangen zu glauben, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich nicht untergehen lässt, dass egal was Menschen mit dir machen, dass einer für dich ist, der dich nicht verlässt und nicht versäumt, dass es einen gibt, der dir immer wieder Brücken schlägt, über die du dann drüber gehen kannst. Deine Feinde werden so sauer, weil es bei dir immer klappt zum Schluss, dass sie sich schön die Haare raufen. Ja, das musst du ein bisschen erfassen und akzeptieren. Dann geht es wieder weiter. Und dann kannst du auch auf Bitterkeit verzichten. Aber jetzt lass uns mal dieses Phänomen studieren anhand von Lukas Kapitel 7, wo Jesus durch eine Sünderin gesalbt wird. Es geht hier um eine Sünderin. Das ist ein anderes Wort für eine Hure. Okay. Wir sind allerhöchstwahrscheinlich, meine Damen und Herren, in der Stadt Magdala. Kommt euch dieses Wort irgendwie bekannt vor? Schon mal gehört, ne? Denn da gibt es eine Frau, die sehr mit dieser Stadt, mit dem Namen dieser Stadt verwoben ist, und das ist die Maria Magdalena. Nein, Maria aus Magdala heißt es. Okay. Sagen die Kirchenväter, ich sag's gleich so, wie es ist, die Kirchenväter behaupten, dass sie die Rede von der Maria Magdalena ist. Und noch andere sagen mit genauso viel Recht, dass die Maria Magdalena, um die es hier geht vorgeblich, die Schwester von der Martha und vom Lazarus ist, die Jesus später im Johannesevangelium Kapitel 12 auch gesalbt hat. Sie hat ihn die Füße gesalbt, so wie die Frau das jetzt gleich machen wird. Allerhöchstwahrscheinlich ist tatsächlich die Maria Magdalena die Schwester von Martha und Lazarus und hat in Bethanien gewohnt, in dem Haus von der Martha, wo sie wohl auch herkam. Offensichtlich ist was Tragisches und Schlimmes und Schwieriges passiert im Leben dieser Maria, dass sie nach Magdala umgezogen ist aus Bethanien und dort einem uralten Gewerbe nachgegangen ist. Denn dafür war Magdala bekannt. Magdala war dafür bekannt, dass es eine besonders sündhafte Stadt war. Es war auch eine sehr reiche Stadt. Und jetzt ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass Jesus in einem Heilungsgottesdienst genau diese Maria mal vor sich hatte. Und aus der hat er dann 7 Dämonen ausgetrieben. Das wissen wir aus Lukas Kapitel 8, Vers 2. Da kommt die Maria Magdalena zum ersten Mal vor. Und es ist genau nach Lukas Kapitel 7, weil auf Lukas 7 folgt Lukas 8. Nein, auf die letzten Verse von Kapitel 7 kommt dann gleich im Vers 2 ungefähr von Kapitel 8 die Maria Magdalena, die ihm mit ihrer Habe diente. Okay, ihr stellt also fest, das ist eine recht interessante Person, mit der wir es hier zu tun haben. Der Lukas sagt natürlich jetzt nicht, wie die heißt, diese Sünderin, die Jesus salbt, weil die Maria damals noch gelebt hat, als sie geschrieben hat. Ihr werdet auch feststellen, dass weder bei Matthäus, bei Markus oder bei Lukas Lazarus aufgeführt ist oder die Martha, die taucht nur beim Lukas nochmal kurz auf. Warum? Weil die zur Zeit der Niederschrift dieser Evangelien noch gelebt haben. Wahrscheinlich waren die Juden hinter denen her und wollten zum Beispiel den Lazarus noch einmal töten, weil er ja von den Toten auferweckt worden ist. Stell dir mal vor, du hast ja jemanden, der von den Toten auferweckt worden ist und es überall rum erzählt, dass Jesus ihn auferweckt hat. Und dann im Chapter und in Gemeinden und sonst wo erzählt, wie das war. Überlegt euch das mal. Wenn du da ein jüdischer Hohepriester bist, der gerade Jesus ans Kreuz genagelt hat, ja, oder ein König bist, der Johannes den Täufer einen Kopf kürzer gemacht hat, dann hast du auch Interesse daran, solche Leute zum Schweigen zu bringen. Und weil das Christentum damals so um sich gegriffen hat, deswegen haben sich die gedacht, hey, wir verheimlichen mal deren Namen. Erst später, als die dann bereits gestorben waren, packt der Johannes, der Apostel Johannes, der ungefähr 60 Jahre, nachdem das alles passiert ist, geschrieben hat, packt der ein wenig aus und lässt uns die Namen wissen und was sie alles gemacht haben und so weiter. Außerdem sagt Johannes sowieso, wenn alles, was niedergeschrieben werden würde, was Jesus getan hat, wenn es so wäre, dann würde es auf keine Kuhhaut passen, so ungefähr. Ja, es ist viel zu viel, was Jesus alles gemacht hat. Würde die Welt die Bücher nicht fassen, heißt es. Okay, wenn das die Maria Magdalena war, und davon gehen wir jetzt mal aus, wir schließen uns den lateinischen Kirchenvätern an in unserer Annahme heute Abend, dann war zu irgendeinem Zeitpunkt, weil da ist sie ja schon frei, ja, da kommt sie ja und erweist Jesus einen Liebesdienst, einen, also einen tatsächlichen christlichen Liebesdienst. Wenn sie, also zu dem Zeitpunkt ist sie also schon freigesetzt, okay, und hat Jesus schon was zu verdanken. Was bedeutet, nachdem wir aus der Maria Magdalena 7 Dämonen ausgefahren sind, dass irgendwo vorher sie in einem seiner Heilungsgottesdienste gewesen sein muss. Und dort hat er, ohne dass sie irgendwas gemacht hat, diese 7 Dämonen ausgetrieben und dann war sie frei und heil. Ich habe neulich im Sonntagsgottesdienst den Fall von der Clarita Villanueva und vom Lester Sumrall aus den Philippinen erwähnt, falls sich der ein oder andere erinnert. So etwas Ähnliches ist es auch gewesen. Genau so etwas ist da auch passiert, bei Jesus jetzt hier. Dieses Mädel, damals die Maria wahrscheinlich, die war so weggetreten, die war so dermaßen besessen und abgedreht, dass man mit ihr wollte kein Mensch mehr was zu tun haben. Und außerdem ist es so, falls sich das interessiert, dass Unzucht und diese Dinge, Unreinheit, solche Sachen alle zu einer dämonischen Belastung führen. Okay, Prostituierte sind keine glücklichen Menschen. Und diese ganze Szene, dieses dämonisiert rauf und runter. Okay, es ist so wie Computer mit Viren verwirrt sind. Genauso sind diese Leute höchst belastet und haben kein gutes Leben. Dann muss man immer wieder mal zur Kenntnis nehmen. Okay, jetzt wird sie also freigesetzt. Jesus hat ihr etwas Gutes getan. Und als ihre in diesem Heilungsgottesdienst ihre Augen wieder klar werden und sie den Mann sieht, der da vorne steht und sie jetzt wieder frei ist und sie feststellt, das hat sie ihm zu verdanken und seinem Wort der Vollmacht, da stellt sie fest, der ist anders als andere Rabbis. Er ist anders als die Pharisäer. Die Pharisäer, wenn sie sehen oder gesehen haben, die haben die Straßenseite gewechselt und haben einen Fluch rüberwachsen lassen. Und dieser Jesus jetzt dagegen, der kommt und setzt mich frei, macht mich frei. Was ist denn da los? Dann ist sie eben gefolgt von Ferne, weil jeder hat ja gewusst, wer sie ist in dieser Stadt. Damals war es aber so, dass die keine verschlossene Haustür hatten, sondern die reichen Leute vor allem, die hatten Güter und Häuser, wo das Tor offen stand, das Gartentor offen stand. Und da konnten die Menschen dann reingehen in das Haus, in den inneren Garten, den die da hatten. Also das war so umbaut wie ein Rechteck, das innen hohl ist, okay? Da war ein Garten innen drinnen mit einem Brunnen vielleicht, einem Baum, der oft gewachsen ist drin und dem Garten und so. Und drumherum, wie gesagt, war das Haus. Und da haben die Tische aufgestellt und dann ein Couch, mehrere Couches, ihr wisst schon, was ich meine. Da haben sich die dann hingelegt zum Essen, weil Jesus ist nämlich jetzt hier zum Essen eingeladen. Wenn die sich hingelegt haben, haben sie die Sandalen ausgezogen, haben sich auf den linken Arm gestützt und hatten dann den rechten frei zum Fummeln im Essen. Na, die haben damals nämlich mit den Händen gegessen, so wie man das heute noch in Indien oder im größten Teil der Welt eigentlich macht. Und so ähnlich war das da auch. Normalerweise ist es so, dass wenn ein Gast kam, wie jetzt hier Jesus zu diesem Pharisäer kommt, der ihn eingeladen hat. Normalerweise war es so, dass der Gastgeber dem Gast die Hand auf die Schulter gelegt hat und ihm den Friedenskuss gegeben hat. Ja, Bussi links, Bussi rechts, ihr wisst schon. Und dann, weil die Straßen schmutzig waren und die Schuhe nichts weiter als Sohlen mit ein paar Riemen festgemacht am Fuß waren, ja, deswegen haben wir Wasser gebracht, kühles Wasser aus dem Brunnen, der im Innenhof war, und hat dann die Füße gewaschen von den Leuten, hat ihnen das Wasser drüber gegossen. Dann hat man entweder ein bisschen Weihrauch verbrannt, damit die Luft besser roch, oder man hat ein Parfüm genommen und hat es dem Gast auf die Stirn getan, damit er besser riecht, dann als Willkommensgruß. Also so Zinnober machen die heute noch in Indien und so weiter. Das erlebst du da. Habe ich schon erlebt, das ist also ganz interessant, wenn man das mal so mitmacht. Und okay, das passiert aber alles nicht bei Jesus hier. Bei Jesus ist es eher so, dass dieser Pharisäer Jesus das Gefühl gibt, dass Jesus die Ehre zuteil wird, dass er beim Pharisäer eingeladen ist. Und nicht so, dass der Pharisäer sich geehrt fühlt, dass Jesus kommt. Also ihr merkt, der hat Jesus nicht besonders viel zu verdanken. Eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, Jesus hat ihm was zu verdanken, weil er ihn ja durchführt, immerhin, am heutigen Tag. Okay. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe da, war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, da brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Die Frauen Israels haben so einen großen Teil Alabasterflaschen, also kleine Vasen um den Hals hängen gehabt mit diesem Parfüm. Okay, konnte man sich immer wieder mal, wenn man gemerkt hat, ich müffel, konnte man sich parfümieren, hat man wieder besser gerochen. So quasi wie ein Deo zum Herumtragen, okay? Das war das Deo von damals. Und Frauen hatten das um den Hals. Okay, so kommt jetzt also diese Frau auch mit ihrer Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße, das konnte sie deswegen, weil Jesus auf der Couch lag, ihr wisst, oh, Sandalen waren weg, an seine Füße ran und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen. Die hat gesehen, dass ihm nicht der Gastgruß entboten wurde, obwohl er doch so ein guter Mann ist, so ein Mensch ist, der zeigt, dass Gott nicht sauer auf mich ist. Weil diese Frau, die Jesus freigesetzt hat, die hat gemerkt, durch das, dass sie frei geworden ist, dass Gott nicht sauer auf sie ist. Wenn Gott sauer auf sie wäre, hätte sie nämlich nicht gerettet, hätte sie nicht geheilt, hätte sie nicht freigesetzt. Stattdessen hat er sie einfach so freigemacht. Gott ist auf sie zugegangen. Es ist nicht so, dass sie zu Gott gekommen ist, sondern Gott ist auf sie zugekommen und hat sie freigemacht, preis dem Herrn. Und jetzt sieht sie, dass Jesus überhaupt nicht gut behandelt wird. Jetzt kommt sie und muss weinen und beginnt mit ihren Tränen die Füße zu benetzen. Trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Das war ein Skandal. Denn keine Frau in Israel ist damals mit offenem Haar rumgelaufen. Die hatten offene Haare, bis sie geheiratet haben. Und ihr Hochzeitstag war der letzte Tag, an dem sie offene Haare hatten. Dann haben sie sie hochgebunden und hast sie nie mehr mit herabgelassenem Haar gesehen. Frauen, die ein heruntergelassenes Haar hatten, also außerhalb ihres eigenen Hauses wohlgemerkt, das waren unanständige Frauen. Das waren Frauen, die keine Moral hatten. Die Tatsache, dass diese Frau kommt und ihr Haar runterlässt, zeigt, dass sie kein besonders ausgeprägtes Schamgefühl hatte, erstens. Und zweitens, dass sie offensichtlich wirklich wurscht war, was andere über sie gedacht haben. Dass es immer in dem Moment nur Jesus gab und sie. Und wenn Jesus sie freigemacht hat, in ihrer Bedrängnis, in ihrer Besessenheit, dann ist es ihm auch egal, ob sie jetzt da mit offenen oder hochgesteckten Haaren da sitzt bei ihm. Versteht ihr das? In anderen Worten, sie hat da eine Intimität zwischen ihrer Seele und seiner Seele festgestellt. Sie war in einer ziemlich guten Verfassung, nachdem sie geheilt worden ist, würde ich mal behaupten. Und dann trocknete sie sie mit den Haaren ihres Hauptes, die Tränen von den Füßen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Weil an seinen Kopf hat sie sich nicht hinlangen trauen, offensichtlich, ja. Weil jeder wusste ja, sie ist eine Sünderin. Die ganze Stadt hat sie gekannt, dieser Pharisäer auch. Jetzt sogar, behaupte ich, sogar der härteste Christ, wenn er diese Frau sieht und weiß, sie ist eine Sünderin, würde er sagen, naja, die ist gerade dabei, auf dem rechten Weg zu kommen. Wollen wir mal ihr vergeben, weil sie geht ja auf Gott zu. Sie ist ja unterwegs zum Herrn. Sie probiert es ja, könnt ihr das sehen. Aber dieser Pharisäer denkt anders. Schau, der sagt, oh nein, die ist eine Sünderin. Die müsste ich eigentlich, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, dann würde sie mit seinen Füßen wegtreten. Der hat sie mit ihren Taten identifiziert und nicht mit ihrer inneren Herzenseinstellung. Dass du jetzt gebrochenen Herzens war und auf Gott zuging, das hat er überhaupt nicht gecheckt. Dass da was war, ja, hat er überhaupt nicht gemerkt. Für den war nur wichtig, was das Äußerliche war. Wir halten jetzt mal fest. Der Mann war nicht vergebungsbereit. Der Mann war ein knallharter Typ. Dieser Pharisäer, von dem rede ich jetzt. Deswegen sagt Jesus, schau, auch im Lukas weiter hinten dann, dass wir nicht nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal vergeben sollen. Denn es kann sein, dass Gott was für jemanden tut, so wie für diese Frau, und in sein Leben verändert sich total, weil er merkt, Gott hat nichts gegen mich. Ich kann auf Gott zugehen. Und Gott hört mich, wenn ich mit ihm rede. Ich bin nicht vergessen vor ihm. Gott ist nicht sauer auf mich. Wisst ihr, das müssen die Leute hören, dass Gott nicht sauer ist auf sie. Weil alle Menschen, inklusive aller Christen, haben tief in ihrem Herzen ein kleines Männchen, das ihr Fleisch, ihr Unregeneriertes, das sagt, Gott ist sauer auf dich, weil du immer noch so bist, wie du bist. Vielleicht bist du gar nicht so schlimm, aber das macht nichts. Das kleine Männlein in dir sagt, du bist ein Schuft und ein Schwein. Und du verdienst nicht, dass Gott gute Sachen mit dir macht, so gut bist du nicht. Gott ist sauer auf dich. Deswegen müssen wir hören heute Abend und müssen viele Menschen hören, dass Gott eben nicht sauer ist auf uns. Dass wir einen Dienst der Versöhnung haben. dass Gott mit uns versöhnt werden will, dass er uns unsere Sünden nicht zurechnet, dass er willig und in der Lage ist, aufgrund von unserem schlichten, simplen Gebet einzugreifen in unsere Situation. Wir dürfen unseren eigenen Glauben nicht behindern, dadurch, dass wir denken, Gott hat was gegen uns. Wir müssen sagen, nee, Herr, du hast nichts gegen uns. Du bist für uns. Du bist für mich. Du hast nichts gegen mich. Okay, also dieser Pharisäer sagt in seinem Herzen in Vers 39, wenn dieser ein Prophet wäre, dieser Jesus, dann würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Blah, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Ist immer gut, ne? Wenn Jesus was zu uns zu sagen hat. Und dann bringt er ein kleines Gleichnis und sagt, also der Simon, der sagt, sag an, Lehrer. Lehrer, sprich, Rabbi im eigentlichen Text, sprich. Ein Gläubiger, sagt Jesus, hatte zwei Schuldner. Der eine, der schuldete 500 Denare, der andere aber schuldete 50. Also der eine schuldete 10.000, der andere 500 Euro. Weil sie aber beide nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ja, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Der hat keinerlei Beziehung zu sich selber hergestellt hier in diesem Gleichnis. Aber jetzt packt Jesus aus. Schau, das ist die Sache an Jesus. Jesus hat keine Angst, Menschen zu konfrontieren. Er steckt echt nicht zurück. Hier hält er sich noch zurück eigentlich. Später, zu einer anderen Zeit, hat ihn nochmal ein Pharisäer eingeladen. Kaum, dass Jesus sich hingesetzt hat, hat er schon angefangen mit, wehe ihr Pharisäer, ihr elenden Heuchler. Als Gast, dem Gastgeber gegenüber. Ja, meine Damen und Herren. Hier hält er sich also noch zurück. Er sagt jetzt Folgendes. Du hast recht geurteilt, Simon. Und sich zu der Frau wendend, sprach er, Simon, siehst du diese Frau? Schaute, Simon wollte gar nicht hinschauen zu dieser Frau, weil er sie so verabscheut hat. Und jetzt sagt Jesus, schau sie mal an, schau sie mal genau an, komm, schau ruhig mal hin hier. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Also der Simon, der hat ihn eigentlich gar nicht als Gast begrüßt. Aber diese Frau, die hat Jesus sehr wohl als Gast begrüßt. Sie hat ihn quasi in ihr Leben eingeladen durch ihre Handlungen. Sie hatte kein Haus, in das Jesus gegangen wäre. Ja? Sie musste zu diesem Pharisäer hier, um da mal mit zuzuschauen, was läuft und was gesagt wird. Damals durften die Leute also in die Häuser dieser Leute, wo der Rabbi zu Gast war, um dann zu hören, was der Rabbi so sagt. Die Perlen der Weisheit, die aus seinem Mund heraus tropfen, ja, durften sie hören. Essen durften sie nichts, da haben sie nichts gekriegt, aber dabei stehen durften sie und zuhören. Und so ähnlich war das eben hier auch. Jesus sagt jetzt zum Simon, Simon, du hast mich eigentlich nicht wirklich in dein Leben hier eingeladen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Aber sie hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Erinnert euch an einen bestimmten Psalm, in dem es heißt, du salbst mein Haupt mit Öl. Psalm 23, ne? Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Gott nimmt dich als seinen Gast auf. Er steht nichts zwischen dir und ihm. Er nimmt dich auf, er nimmt dich an, er lädt dich ein, du darfst zu ihm kommen. Hey Leute, ist das gute Nachricht. Für uns Westler ist es nichts, das sagt uns nichts, wenn wir lesen, du salbst mein Haupt mit Öl. Bedeutet das, Gott wäscht uns den Kopf oder was? Ne? So hört sich das an. Nein, sondern er heißt uns als Gäste in seinem Haus willkommen. Und dazu muss er uns erst einmal reinlassen. Er hat nichts gegen uns, sagt Jesus hier und sagt David auch. Sondern er sagt, hey, alles rein mit euch, Gute, Böse, ist völlig wurscht, wenn ihr böse seid, mache ich euch gut, wenn ihr gut seid, mache ich euch noch besser, kommt rein, das ist die Hauptsache. Das sagt Jesus hier. Sag mal mit mir, du, ich bin willkommen vom Herrn. Und jetzt geht's weiter. Vers 46, da heißt es, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Sie ist auf Gott zugegangen, hat Gott gute Taten getan und deswegen sind ihr ihre Sünden vergeben worden. Sie hat sich, also ich möchte, dass ihr seht, die Verhärtung, die Sünde haben, die Huren und so weiter haben, diese Menschen haben, Drogenhändler, andere Verbrecher, das sind harte Menschen, ja. Diese Härte, die die Frau hatte, die ist einfach zusammengebrochen. Die hat plötzlich ein weiches Herz gehabt. Warum? Weil sie zuerst Liebe empfangen hat von Gott. Wenn jemand von dir zuerst Liebe empfängt, kann es gut sein, dass sein Herz auch aufgeht, vor allem, wenn es sich schuldig fühlt dir gegenüber. Also ich würde den Satz jetzt gerne 10-mal wiederholen, damit wir den wirklich im Kopf haben, mache ich jetzt aber natürlich nicht. Jesus sagt jetzt zu ihr, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich sage euch mal was, dieser Simon der Pharisäer, der war kein geringerer Sünder als diese Hure. Er war nicht so offensichtlich, aber vor Gott war er genauso ein schuldiger Sünder wie diese Frau. Die hat es nur besser verstecken können. Was jeder Mensch braucht, ist Hilfe Gottes in diesen Dingen. Ob du Pharisäer bist oder aus dem halbseitigen Gewerbe, wir alle brauchen Gott und seine Hilfe. Wir werden nur wohlgefällig vor ihm mit seiner Hilfe. Er muss zu uns kommen und uns salben, damit wir vor ihm gut riechen. Wir können das gar nicht selber machen. Können das sehen. So, Gott will sich allumfassend hier in diesen Dingen um uns kümmern. Er nimmt uns an, er macht uns vor sich wohlgefällig und er vergibt uns unsere Sünden, wenn wir uns auf diese Sache einlassen, auf dieses Leben mit ihm. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich zu sagen, wer ist denn der, der auch Sünden vergibt? Das kann doch eigentlich nur Gott. Sünden vergeben dürfen nur und kann nur Gott, wisst ihr das? Schuld in Ewigkeit vergeben. Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Die Frau hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Er hat sie freigemacht. Sie hat gemerkt, Gott hat nichts gegen mich. Gott nimmt mich an. Und dann ist sie mit wehenden Fahnen zu ihm übergelaufen, preis dem Herrn. Und hat von Stund an für ihn gelebt. Amen. Und wohlgemerkt, es kann durchaus sein, dass es die Maria Magdalena war. Oder dass diese Maria Magdalena die Maria von Bethanien war. Denn wenn sie das nicht war, habe ich schon gesagt, wenn sie das nicht war, wenn Maria von Bethanien nicht Maria Magdalena war, dann war die Maria von Bethanien nicht am Kreuz dabei und sie war nicht am Grab dabei. Wäre doch eigentlich eigenartig. Jemand, der in der direkten Nachbarschaft wohnt, bleibt in der Sicherheit ihres Hauses und ist nicht dabei, wenn Jesus durch die schlimmsten Stunden seines Lebens geht. Wenn aber die Maria Magdalena tatsächlich die Maria von Bethanien war, dann war sie dabei. Und dann ist es eigentlich nur logisch. Weil ansonsten wäre die Maria von Bethanien dabei gewesen. Am Kreuz bei der Auferstehung auch. Ja, so kommt es langsam aber sicher raus, wenn man sich ein wenig hineinvertieft in diese Geschichten. Ich stelle fest, Leute, die hinterher Adlige im Reich Gottes waren. Ja, Maria Magdalena wird für immer in alle Ewigkeit, wisst ihr das, eine besondere Person sein im Reich Gottes, im Leib Christi. Wir kennen sie jetzt, alle Christen auf der Welt kennen sie und wir werden sie in Ewigkeit immer kennen. Sie wird immer die einzigartige Person sein. Aber die Frau hatte eine Vergangenheit. Aber Gott hat ihr ihre Sünden nicht zugerechnet. Preis dem Herrn, er hat sie angenommen. Und wenn er so eine Sünderin annimmt, dann nimmt er dich auch an. Muss ich ihm nur zuwenden und ihm dann vertrauen, dass er es schon gut mit dir meint. Amen.